Ich bitte euch zum Einstieg einfach einmal eure Hände anzusehen. Eins, zwei, alle da? Okay. Was für ein Verhältnis hast du zu deinen Händen? Vielen geht es so, die haben ein gespaltenes Verhältnis zu ihren Händen. Die finden die irgendwie zu groß, zu klein, Finger zu lang, zu kurz, zu behaart, zu wenig behaart, zu schwielig, wie auch immer. Ich hatte einen Kumpel, der hat seine Hände liebevoll Giftgriffe genannt. Der fand irgendwie die Fingergelenke, glaube ich, etwas zu wülstig. Nächste Ebene, wie ist es mit dem, was du mit deinen Händen machst, mit deiner Fingerfertigkeit? Bist du tendenziell eher ein Mensch, der fingerfertig ist, der irgendwie handwerklich geschickt ist, der zupacken kann? Oder bist du eher so jemand mit zwei linken Händen, den man bei der Umzugshilfe besser nicht fragen sollte, im Interesse des eigenen Mobiliars? Einfach kurz für dich selber nur eine Einschätzung. Eher zwei rechte Hände, zwei linke Hände. Nächste Frage. Hast du irgendein Handicap? Also ganz konkret an deinen Händen irgendeine Baustelle, irgendwas mit den Gelenken, Handwurzelknochen. Ich sehe schon eine nach oben gestreckte Hand, die nicht ganz in Ordnung ist wegen eines Unfalls. Genau. Vielleicht hast du an deinen Fingern oder an deinen Händen, an deinem Handgelenk, wie auch immer, irgendeine Einschränkung. Zur Zeit Jesu wäre das eine Katastrophe gewesen für deine Möglichkeit, dein Leben zu unterhalten. Also ich schätze, mindestens 90%, tendenziell eher mehr, haben ihren Lebensunterhalt mit ihren Händen, wirklich buchstäblich mit ihrer Hände Werk bewerkstelligt, als Handwerker oder als Ackerleute. Also dass die Hände in Ordnung waren, dass man was mit den Händen tun konnte, dass die nicht eingeschränkt waren, das war entscheidend. Vielleicht anders als heute, wo wir eher mit dem Kopf unterwegs sind. Mit unseren Händen sind wir vielleicht nicht ganz so stark darauf angewiesen wie vor 2000 Jahren. Deshalb ein bisschen allgemeiner. Also Handlungsfähigkeit, da steckt auch das Wort Hand drin. Wie steht es mit deiner Handlungsfähigkeit, mit deiner Leistungsbereitschaft, mit deiner Leistungskraft? Würdest du sagen, du stehst voll im Saft? Oder hast du da irgendwie auch eine Baustelle, ein Handicap, irgendetwas, das dich einschränkt? Klar, es kann sein, dass man altersbedingt nicht mehr so ganz voll im Saft steht, aber vielleicht gibt es auch etwas in deinem Leben, wo du sagst, in meiner Fähigkeit, mich zu entfalten, habe ich an der einen oder anderen Stelle ein Handicap, etwas, das mich einschränkt und es tut weh. Und du hast vielleicht manchmal solche Gedanken, wenn das bloß weg wäre. Es kann was Körperliches sein, kann auch was Emotionales sein, irgendeine Einschränkung, die dich begrenzt und die dir manchmal wehtut, ein Handicap. Das da ist, kennen die eher die älteren Semester noch, Miss Tagesschau von 1976 bis 1999, Dagmar Berghoff. Und was lange Zeit nicht bekannt war, sie hat tatsächlich an ihrer linken Hand eine Missbildung. Es fehlen ihr zwei Finger. Erst 2013, lange nach Ende ihrer TV-Karriere, hat sie das mal thematisiert. Und interessant ist, sie konnte ihr Handicap perfekt kaschieren. Sie hat irgendwie die Zettel immer so gehalten beim Tagesschau-Lesen, Abend für Abend, über Jahre, dass man das nicht gesehen hat. Man wusste es einfach nicht. Sie konnte ihr Handicap perfekt kaschieren. Und was die Frau Berghoff gemacht hat, ist total verständlich. Und so sind wir als Menschen. Wir kaschieren eher unser Handicap. Ob das eher ein körperliches Handicap ist oder ob das eher ein emotionales Handicap ist, ein beziehungsmäßiges Handicap. Aber das Normale ist, dass wir das, was uns einschränkt in unserer Leistungsfähigkeit, dass wir das eher kaschieren. Ja, in dem Abschnitt aus der Bibel, den ich mit euch zusammen ansehen will, da hat Jesus eine Aufforderung an jemanden gerichtet, der ein Handicap hatte. Und wenn es Dagmar Berghoff gewesen wäre, ich weiß nicht, ob sie drauf eingegangen wäre. Wir schauen uns Markus 3, die Verse 1 bis 5 an. Ein andermal ging Jesus wieder in den Synagogengottesdienst. Dort saß jemand, der eine verstümmelte Hand hatte. Da belauerten sie ihn, ob er den am Sabbat heilen würde, damit sie einen Anlass hätten, ihn anzuzeigen. Die Rede ist hier von Pharisäern und Schriftgelehrten, die auch im Synagogengottesdienst waren. Die haben hier gelauert. Da sprach Jesus zu dem Menschen mit der verstümmelten Hand: Steh auf, komm in die Mitte. Und er sprach zu ihnen: Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, ein Leben retten oder es zugrunde gehen lassen? Sie aber schwiegen. So sah er voller Zorn in die Runde und war zugleich voller Kummer über die Verhärtung ihrer Herzen. Da sagte er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Da streckte er sie aus und seine Hand wurde wieder in den natürlichen Zustand versetzt. Lass uns noch mal ein Gebet sprechen. Jesus, ja, wir danken dir, dass du selbst da bist. Wir danken dir, dass du leibhaftig da bist, weil die Gemeinde dein Leib ist. Und wenn Gemeinde zusammenkommt, dann bist du in besonderer Weise berührbar und mit deiner Kraft da. Jesus, und wir laden dich ein, das mit uns persönlich oder auch als Gemeinde zu tun, was dir gefällt heute. Amen. So, jetzt stehe ich ungefähr in eurer Mitte. Also Jesus hat die Aufforderung an diesen Menschen mit dem Handicap gerichtet: Steh auf und komm in die Mitte. Ich finde, das ist eine ganz schöne Zumutung, an jemanden mit einem Handicap sich so zu zeigen. Und ich werde euch jetzt auch was zumuten, oder vielleicht einer Person unter euch. Ich möchte einfach mal die Frage stellen, überlegst dir kurz, hast du tatsächlich an deiner Hand was? Hast du ein Handicap buchstäblich? Hast du irgendeine Erkrankung? Egal, ob durch einen Unfall oder genetisch bedingt oder was auch immer. Aber hast du was an den Händen und wärst du bereit, dich damit jetzt hier in die Mitte zu stellen? Ich bin jetzt total gespannt. Statistisch gesehen wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand zeigt. Okay, ich frage trotzdem nochmal in die Runde. Ist irgendjemand da mit einem Handicap, der bereit ist, sich damit zu zeigen, in die Mitte zu stellen und der auch einfach das Bedürfnis hat, für sich beten zu lassen? Und auch wenn es nicht mit der Hand zu tun hat? Auch wenn es nicht mit der Hand zu tun hat. Ja? Okay. So, jetzt haben wir gleich eine ganze Gruppe, die in der Mitte steht. Das habe ich auch so nicht kommen sehen. Sehr schön. Kommt einfach mal in die Mitte. So, einfach mal, genau, ruhig den Schritt in die Mitte. Okay. Okay. Danke für euren Mut, dass ihr euch mit eurem Handicap zeigt. Okay. Ist das okay, wenn ich euch ganz kurz was dazu frage? Also ihr müsst nichts sagen, nur wenn ihr wollt. Gut, dann pass mal auf. Stell dich ruhig auch mal mit in die Mitte. Und wir beten jetzt einfach, dass Gott anfängt, an euch zu wirken. Jesus, danke für unsere Schwestern und Brüder. Und wir haben sie lieb. Wir danken dir, dass du sie in unsere Mitte gestellt hast, ganz buchstäblich, heute. Und wir beten jetzt, dass du mit deiner Kraft auf sie kommst. Wir beten, dass du mit der Kraft deines Geistes auf sie kommst. Wir beten, dass du sie jetzt berührst. Und jetzt warten wir einfach ab. Jesus, wir danken dir für alles, was du tust. Und wir danken dir, dass du mit deiner ganzen Kraft da bist. Jesus, wir ehren dich. Wir segnen das, was du tust. Ich sage an dieser Stelle schon mal Amen. Wenn ihr dazu bereit seid, bleibt gern noch einen Augenblick stehen. Ich werde jetzt einfach weiter predigen und wir schauen, ich frage vielleicht auch mal nach, was Gott tut. Wenn es euch in irgendeiner Weise unbehaglich wird, zu stehen, in der Mitte zu stehen oder wie auch immer, dürft ihr euch gerne wieder setzen. Aber vielleicht bleibt ihr noch, wenn ihr den Mut habt, noch einen Augenblick stehen. Und wir anderen, wir setzen uns wieder. Genau. Im Buch der Psalmen steht, er sandte sein Wort und heilte sie. Wir haben jetzt vor 3 Wochen die Marburger kennengelernt, mit ihrem Stil für Menschen, um Heilung zu beten. Es gibt total unterschiedliche Möglichkeiten, um Heilung zu beten. Ich habe mal vor 20 Jahren einen britischen Priester, einen anglikanischen Priester kennengelernt, der hat oft bei der Predigt Kranke nach vorne geholt und hat denen beim Predigen die Hände aufgelegt und von Zeit zu Zeit gefragt, ob es schon besser ist. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Wir sollten da Gott nicht irgendwie in eine Box stecken. Also bleib gerne noch einen Augenblick stehen. Und genau, wir machen jetzt weiter. Und wie gesagt, wenn es euch irgendwie unangenehm ist, dann dürft ihr natürlich auch gern wieder Platz nehmen. Ja, also wir sehen, dass Jesus einen Menschen in die Mitte gestellt hat. Man kann sozusagen sich vorstellen, da ist so der Lichtkegel Gottes. Da hat Gott was vor, da will Gott wirken. Auf der anderen Seite gibt es dabei auch Leute in dieser Versammlung, die sitzen sozusagen an der Peripherie. Sie sitzen auch innerlich, wenn man so will, im Schatten. Sie haben eine äußerste Distanz zu dem, was passiert. Sie finden das komisch, sie finden das merkwürdig. Sie lauern sogar. Und genau, ich würde euch einfach mal nochmal bitten, in euch reinzufühlen. Ihr alle, die ihr da seid, ob ihr jetzt in der Mitte steht oder am Rand sitzt, völlig egal. Wir sind jetzt eben seit ein paar Wochen mit diesem Thema Heilung unterwegs. Wir hatten dieses Seminar vor 3 Wochen, was für viele ein Einschnitt war. Und ich bitte dich mal, in dich reinzufühlen. Hast du das Gefühl, eher im Zentrum dieses Geschehens zu stehen? Oder eher an der Peripherie? Erlebst du dich eher als Zuschauer, vielleicht sogar als distanzierter Zuschauer? Oder hast du das Gefühl, eher wirklich im Lichtkegel Gottes zu stehen und im Zentrum dessen, was Gott tut und wo seine Kraft wirkt? Die Therapeutin kommt erst in einer Woche, Dr. Friedlinde Eichhorn. Aber wir machen trotzdem erst ein bisschen Bibliodrama. Ich lade euch ein, fühlt euch mal in diese Szene rein. Eine Synagoge, eine Person unter dem Lichtkegel Gottes in der Mitte mit einem Handicap. Und dann konzentrische Kreise drumherum, eine Peripherie, Leute, die vielleicht eher in der Mitte sind und Leute, die eher distanziert sind. Stellt euch mal vor, wären jetzt gar keine Stühle da, eher die Mitte oder eher die Peripherie. Wo würdest du dir deinen Platz suchen? Bist du eher Zuschauer oder hast du eher das Gefühl, boah, ich stehe genau unter dem Kraftstrom und unter dem Lichtkegel Gottes? Versuch das einfach mal für dich festzustellen. Nähe oder Distanz? Fühlst du dich eher nah an der Mitte oder eher in der Distanz? Egal, wo du stehst, an uns alle geht diese Einladung. Sie gilt uns allen, ob wir eher nah an der Mitte sind oder eher weiter an der Peripherie. Ich möchte, dass du das so persönlich wie möglich hörst. Mit deinem Handicap, ob es tatsächlich was Körperliches ist, oder mit deiner inneren Blockade, mit deiner Hemmung, mit deiner Einschränkung, was das auch ist, mit deinem Stigma, mit der Katastrophe in deinem Leben, was auch immer dich einschränkt. Ich möchte, dass du das so persönlich wie möglich hörst. Jesus sagt dir, steh auf, stell dich in die Mitte. Ich habe so versucht, das ein bisschen in konzentrischen Kreisen hier anzuordnen. Und ich will euch einfach ein bisschen Beispiele geben, wie man sich zu dem verhalten kann, was da in der Mitte passiert. Innerster Ring, das ist so mein Erleben der letzten Wochen gewesen. Also auch nicht ganz so im Zentrum, sondern ein kleines bisschen außerhalb. Ich freue mich an dem, was passiert. Ich habe den, Johnny und sein Team, die Marburger, die wussten ja nicht so ganz genau, was sie hier anrichten und auf welchen Hintergrund sie sprechen. Ich wusste das, vielleicht mehr als die meisten anderen, weil ich mit vielen persönlich im Gespräch bin und bei mir sind ganz viele Tränen gelaufen, weil ich gedacht habe, das ist so gut, was hier passiert, das ist so toll, genau das muss diese Person jetzt gerade hören. Also ich war nicht selber so ganz in der Mitte, sondern ich war am Rand, ich war so ein bisschen Zuschauer, aber ich habe mich total an dem gefreut, was passiert. Ich habe gesagt, es ist so gut, hier ist wirklich Gottes Kraft am Wirken. Das war so meine Position. Nächster Ring. Ich habe Angst, mit meinem Handicap im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Also du siehst das, was passiert. Du freust dich vielleicht auch an den Erfahrungsberichten, an dem, was wir heute gehört haben. Aber du hast so ein bisschen Scheu, dich mit dem, was dich einschränkt, zu zeigen. Also gerade auch bei den Berichten heute, es ging auch um starke Einschränkungen, um Handicaps. Und es braucht viel Mut, sich dazu zu bekennen. Und vielleicht ist das in dir auch so ein gewisses Hemmnis gewesen, dass du so gedacht hast, ich habe Sorge, mich damit zu zeigen, mit dem, was mich einschränkt. Ich habe Angst vor dem, was passiert, wenn ich mich damit zeige. Vielleicht auch, ich habe Angst vor dem, was nicht passiert. Nächster Ring, warum der nicht? Vielleicht stellst du dir die Frage, okay, es ist toll, dass Gott an einzelnen Menschen wirkt. Es ist wunderbar. Aber warum trifft diese Person oder diese Person nicht die Kraft Gottes? Die hätte es so nötig. So ein kleines Fragezeichen, warum wirkt Gott, wie er wirkt und warum wirkt er an bestimmten Personen und an bestimmten Personen nicht? So ein kleines Fragezeichen. Oder so ein ganz zaghaftes und ich. Vielleicht fühlst du dich nicht so richtig mit deinem Handicap oder mit deinem Anliegen von Gott gesehen. Und das hängt dir so ein bisschen quer. Du kannst dich schon noch damit daran freuen, dass Gott an einzelnen Menschen wirkt. Ich habe mich total daran gefreut. Ich konnte es hier und da an den Gesichtern sehen, an den Mienen, dass sich da etwas ändert. Und ich finde das so wunderbar. Ich habe da so innerlich eine kleine Schatztruhe von Erinnerungen. Das ist, finde ich, mit eins der schönsten Dinge, die man im Reich Gottes in Gemeinde erleben kann, dass sich im Verlauf von Wochen, manchmal sogar im Verlauf von Stunden, ein Gesichtsausdruck ändert. Na, also Mose war auf dem Berg und als er runterkam, sagten die Israeliten, dein Gesicht strahlt. Das habe ich in den letzten Wochen gesehen. Bei einzelnen Gesichtern habe ich das gesehen. Die haben Jesus in die Augen geschaut und ohne, dass ihnen das vielleicht was bewusst ist, es passiert etwas sogar bis hinein in ihren Gesichtsausdruck. Aber es kann dann natürlich auch so die kleine Frage entstehen, wo bin ich mit meiner Krankheit, mit meinem Handicap, mit meinem Anliegen? Was ist eigentlich bei mir los? Ist irgendwas an mir falsch, dass ich noch nicht so richtig unter den Kraftstrom Gottes komme? Geht es euch gut in der Mitte? Ja? Okay. Wie gesagt, na, ihr bleibt so lange da, solange ihr euch da wohlfühlt und wenn ihr euch vorgeführt fühlt, dann setzt euch gerne wieder. Okay. Wie gesagt, am Ende werden wir sowieso noch eine große Gebetsrunde hier haben. Warum der? Also das gibt es auch vielleicht so ein bisschen, wenn man seine Pappenheimer kennt, aus dem Hauskreis oder aus dem Team, wie auch immer, dann kann auch dieser Gedanke da sein. Warum eigentlich der? Warum eigentlich die? Da schwingt so ein bisschen Missgunst mit und das gestehen wir uns selber und anderen ungern ein, aber das ist auch immer mal wieder ein Thema in unseren Herzen. Ja? Denkt an Kain und Abel, ne? Die beiden Altäre, Kains Altar, Abels Altar. Und Kain stand da, und guckte zu seinem Bruder Abel und er sah, da ist der Himmel offen und da stehe ich vor meinem Altar und werde geräuchert. Hier passiert irgendwie nichts. Und da ist ein missgünstiger Gedanke gegenüber dem Abel. Und diese Geschichte von Kain und Abel, die beschreibt so zutreffend, wie es uns manchmal geht. Gerade wenn Gott wirkt, gerade wenn an einer bestimmten Stelle wir sehen, der Himmel ist offen, dann gibt es auch in unseren Herzen diese Frage, warum eigentlich der und was hat der irgendwie für einen Vorzug? Schließlich äußerster konzentrischer Rand, einfach den Verdacht, hier ist viel Schall und Rauch, viel Lärm um nichts, vielleicht sogar die armen Leute. Einfach so der Gedanke, hier sind einfach total viele Emotionen im Raum, hier läuft gruppendynamisch eine ganze Menge, aber letztlich der Verdacht, was hier läuft, ist eigentlich kein Wirken Gottes, sondern das ist einfach irgendwie suggestiv, Gruppendynamik, irgendeine psychologische Kiste. Vielleicht sogar der Verdacht, was hier läuft, ist falsch oder ist gefährlich. Also auch in dem Sinne die armen Leute, ne, mit ihren Hoffnungen, mit ihren Wunden. Und dann werden die wieder enttäuscht und so. Das wäre so vielleicht der äußerste konzentrische Ring. Dass du das, was du siehst, dass du denkst, dass du innerlich den Kopf schüttelst und denkst, nee, was ist das? Ich wollte an der Stelle einfach auch noch sagen, ich habe vor etwas über 20 Jahren, eher 25 Jahren, habe ich meine erste richtig massive Begegnung, würde ich sagen, mit diesem kraftvollen, machtvollen Wirken Gottes erlebt in Gottesdiensten. Und ich kann nur sagen, ich bin durch dieses ganze Spektrum von Nähe und Distanz durchgeschleudert worden. Und ich hatte da auch Momente, wo ich ganz außen, ganz an der Peripherie war, wo ich sozusagen bildlich gesprochen schon den Kragen meines Trenchcoats hochgeschlagen hatte und eigentlich gedacht habe, das ist hier eine Anstalt, was läuft hier? Wo ich innerlich echt durch war mit dem, was da passiert ist. Eigentlich auch enttäuscht, verletzt, enttäuschte Hoffnung und teilweise eben auch Kopfschütteln über das, was da eigentlich läuft. Nebenbei bemerkt, ich finde es sehr gesund, immer wieder auch das zu prüfen, nüchtern zu prüfen, was läuft hier eigentlich und was kommt am Ende des Tages dabei rum, wenn der Staub sich gelegt hat. Was sind wirklich die Früchte, was sind die Ergebnisse? Das finde ich total legitim, da auf den Busch zu klopfen und da nachzuhaken. Das finde ich wichtig und finde ich total legitim. Also wie gesagt, ich bin da hin und her geschleudert worden, aber ich habe so wunderbare Sachen auch in der Zeit dann, also gegen Ende dieser Zeit erlebt, an mir selber und auch an anderen, dass es für mich persönlich völlig unbestreitbar ist, dass da der Heilige Geist wirkt, dass er gewirkt hat. Ich würde immer auch sagen, es gibt immer so psychologische Seiteneffekte, ne? Wenn ich jetzt gähnen würde, ausgedehnt gähnen würde, mitten in meiner eigenen Predigt, dann weiß ich, in den nächsten 10 Minuten werden die meisten hier irgendwie gähnen. Das ist eine bestimmte Hirnregion, Spiegelneuronen. Wenn wir etwas in einem Gesicht von einem anderen sehen, dann lesen wir das und irgendwie checken wir dieselbe Gemütslage oder Gefühlslage bei uns. Das ist völlig normal. Bei Kindern läuft das ganz stark so, aber auch wenn wir jemanden lachen sehen, müssen wir auch anfangen zu lachen, obwohl wir die Pointe vom Witz verpasst haben. Wenn er richtig herzhaft lacht, ist das ansteckend. Also das meine ich mit Seiteneffekten. Es gibt Seiteneffekte, weil jemand tatsächlich von Gott den Mund mit Lachen gefüllt bekommt, ist es nicht auszuschließen, dass andere anfangen zu lachen. Es hat aber weniger damit zu tun, dass Gott gerade wirkt, sondern es ist so ein Seiteneffekt. Das ist völlig in Ordnung. Kann passieren. Aber ich würde auch sagen, genau, da sollten wir nüchtern sein. Natürlich gibt es auch eher emotionale oder seelische Seiteneffekte. Gut, also wie immer du dich jetzt einsortierst in diesem Schema, was so, wo du sagst, das ist mein Ring, mein konzentrischer Ring zu diesem Geschehen. Ich möchte nochmal, dass du hörst, komm in die Mitte, dass Jesus dir das sagt. Wir werden das, wie gesagt, gleich machen, wir werden gleich hier vorne uns wieder eine Zeit des Gebets nehmen, werden Gott den Heiligen Geist einladen, in seiner Kraft an uns zu wirken. Und dann werden wir einen Schabbat-Moment haben. Jesus heilt hier am Sabbat, am Ruhetag. Und das ist natürlich auch der Grund dafür, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten hier lauern. Weil sie das, was Jesus tut, unter Ärztekunst abheften. Nehmen sie Anstoß daran, weil sie sagen, der praktiziert hier, der hat Sprechstunde am Sonntag. Das ist ein Bruch des Sabbats, Sabbatgebots. Ich finde es total interessant, dass Jesus an anderer Stelle bei einer Heilung am Sabbat einmal sagt, das bin gar nicht ich, sondern Gott bricht sein eigenes Gebot. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, Sabbat heißt wörtlich Pausentaste drücken, Unterbrechung. Und das ist etwas, was sich bei mir sehr stark festgehakt hat von dem Seminar mit den Marburgern. Diesen Sabbat auszuhalten, jetzt nicht als siebten Tag, als Sonntag, sondern diesen Sabbat in dem Sinne, wir unterbrechen alles, was wir machen und was wir in der Hand haben, was wir kontrollieren können. Wir drücken in einem absoluten Sinne die Pausentaste, wir machen nichts mehr und wir sind einfach vor Gott und gehen ihm aus dem Weg und erlauben ihm zu tun, was er tun will am Sabbat. Ich finde es so interessant, das Wort für Sabbat, das heißt eben Unterbrechung, Pausentaste könnte man etwas flapsig sagen. Auf Französisch heißt Pause Récréation. Das heißt vom Wortstamm her Wiederherstellung der Schöpfung. Dafür ist der Sabbat gegeben, der siebte Tag, dass ein Stück gefallene, zerbrochene Schöpfung, eine verdorrte Hand, ein Stück eingeschränkter Bewegungsradius, ein Stück eingeschränkter Handlungsfähigkeit wiederhergestellt wird. Genau dafür ist der Sabbat gegeben. Und wir müssen, wenn wir das erfahren wollen, in diesen inneren Sabbat eingehen. Wir machen nichts mehr. Wir drücken wirklich die Pausentaste und sind einfach vor Gott, warten auf sein Wirken. Und keiner außer Gott selbst weiß, was passiert. Ich möchte euch jetzt, ich habe da so rote Vektoren hingemalt, die uns in die Mitte ziehen können. Und ich möchte jetzt einfach nochmal diese unterschiedlichen konzentrischen Kreise durchgehen und euch Vorschläge machen, wie ihr weiter in die Mitte kommen könnt. Ganz hinten angefangen, also bei diesem Verdacht, dass das alles nur etwas Gruppendynamisches ist, etwas Suggestives, etwas Psychologisches, was da passiert. Oder dass man sogar denkt, das ist verkehrt, was hier passiert. Jesus, also die Apostel, haben uns aufgefordert, prüft die Geister, ob sie von Gott ausgegangen sind. Das sollen wir, das dürfen wir. Wir dürfen es wirklich prüfen. Und wenn du eher so innerlich ganz in der Peripherie bist, auf Distanz bist, dann möchte ich dir Mut machen, prüf's mal aus der Nähe. Du darfst es auf jeden Fall prüfen, du darfst es hinterfragen, aber ich möchte dir Mut machen, es wirklich auch aus der Nähe zu prüfen und nicht aus der Distanz zu prüfen. Wir können generell Sachen besser prüfen, wenn wir uns die genau anschauen. Und meine Ermutigung an dich wäre, probier's mal aus, setz dich diesem Wirken aus und prüf es nicht aus der Distanz mit verschränkten Armen, sondern prüf's mal mit geöffneten Armen. Ich habe schon eben einiges dazu gesagt. Natürlich gibt es psychologische, seelische Seiteneffekte. Wenn jemand irgendwie am Körper schüttelt, dann ist das jetzt nicht unbedingt der Heilige Geist, der da irgendwie am Körper direkt schüttelt, sondern es ist Ausdruck, ganz normaler psychosomatischer Ausdruck von einer starken inneren Erregung. Jesus sagt über den Heiligen Geist, er spricht über den Heiligen Geist als dem Wind. Du hörst das Rauschen. Ja, das Blätterrauschen, das ist jetzt nicht direkt selbst der Wind, sondern es ist eine Wirkung des Windes. Der kann unterschiedlich wirken. An Dachziegeln wirkt er anders. Und das klingt auch anders, wenn er an Dachziegeln wirkt. Also wir sollten nicht die Wirkung, die einzelne Wirkung mit der Kraft selbst verwechseln und sollten auch die Kraft des Heiligen Geistes nicht in die Box stecken. Unter uns, ich habe auf der einen Seite Angst davor, auf der anderen Seite, ich glaube, dass der Heilige Geist noch viel, viel mächtiger wirken kann. Noch viel mächtiger. Ich persönlich möchte noch viel mehr sehen und ich glaube, dass wir die richtig dicken Kraftwirkungen noch gar nicht gesehen haben. Dass sie noch gar nicht in unserem Horizont sind. Also ich mache euch und mir selber Mut. Lass uns Gott nicht in die Box stecken und auf bestimmte Wirkungen warten, sondern lass uns sagen, komm mit deiner Kraft und du darfst tun und lassen und du sollst an uns tun und lassen, was dir gefällt. Also, erste Ermutigung, prüf's aus der Nähe. Warum der nicht und wie ist es mit mir? An deine Adresse, die Ermutigung, geh ein in die Sabbatruhe vor Gott. Also, wer fragt, warum der und ich nicht oder warum der und der nicht, der hat eher eine, ich nenne es mal, horizontale Perspektive. Der schaut sich natürlich um, was tut Gott anderswo und bei anderen. Und dir würde ich Mut machen, schau eher auf Jesus. Versuch, das ein wenig auszublenden, was Gott bei anderen und anderswo tut. Nimm keinen Anstoß daran, sondern schau auf diese Achse, auf die Vertikale, auf das, was zwischen dir und Gott los ist. Das als ein Rat vor Gott, Betonung vor Gott, sei vor Gott. Dann diese Betonung Sabbatruhe. Sabbatruhe heißt, wir ruhen von unseren Werken. Und Ruhe vor den Werken heißt auch in diesem Moment vor Gott, was ich mitbringe, was ich tue, was ich im Bösen oder im Guten getan habe, spielt keine Rolle. Es gibt nicht irgendeine Technik, nicht irgendeinen Trick, den ich einbringen könnte, um irgendwie Gott ein Wirken aus den Rippen zu leiern. Ja, mein erzähle es immer mal wieder aus einer mir bekannten Familie, da hat ein Kind mal den Eltern auffällig oft gesagt, ich hab dich lieb, und dann schob das Kind immer so einen Satz nach, kann ich ein Eis haben oder kann ich ein Gummibärchen kriegen? Also da hatte das Kind eine Agenda, ja, hat dann immer gesagt, ich hab dich lieb, aber wollte eigentlich was haben. Und so können wir und brauchen wir auch gar nicht mit Gott umgehen. Wir als Eltern, wir fühlen uns benutzt, wenn wir das merken, ne? Ich hab dich lieb, und dann kommt so, könnte ich bitte? Ja. Wie soll Gott sich fühlen, wenn wir meinen, wir müssen ihm irgendwie was Bestimmtes bringen, um ihm etwas aus den Rippen zu leihen? Brauchen wir nicht. Wir können wirklich mit leeren Händen vor Gott da sein. Und ob Gott etwas tut an uns, ob er und wie er mit seiner Kraft an uns wirkt, das hängt überhaupt nicht von dem ab, was wir mitbringen an guten Werken oder was wir an Ballast auch mitbringen. Ja? Gott liebt uns, das ist eine Konstante, das ist völlig unabhängig von unserer Tagesform. Und wir können dieses Gedöns wirklich einstellen. Dieses innere Gehampel, bin ich auch in der richtigen Haltung, was muss ich machen damit, glaube ich auch stark genug. Wir können das komplett abstellen. Das heißt eigentlich Sabbatruhe, wirklich zu sagen, es ist, Gott ist Gott, er darf wirken, wie es ihm gefällt, und er muss natürlich auch nicht wirken. Er ist Gott. Es fällt schwer, das auszuhalten, aber das heißt eigentlich Sabbatruhe. Noch ein, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, ein kleiner Hinweis. Johannes der Täufer war am Ende, als er im Gefängnis des Herodes hockte, total verunsichert darüber, wer Jesus ist. Er schickt ihm zwei Jünger, die Jesus fragen, bist du wirklich der, der gekommen ist? Also da ist Johannes der Täufer, durch den Gott so Gutes getan hat, in der äußersten Peripherie. Er ist im totalen Schatten, er ist im Kerker, er versteht die Welt nicht mehr und er kann nicht mehr glauben, dass Jesus der Messias ist. Er schickt jetzt zwei Boten, und die Boten treffen Jesus an in einer Situation, wo eine massive Kraftausgießung unterwegs gewesen sein muss. Also gleichzeitig werden Dämonisierte befreit, Lahme gehen, Blinde werden geheilt. Stellt euch das mal vor, hier eine Gruppe von Lahmen, die tanzt, da eine Gruppe von Blinden, die Augen nicht mehr zukriegt, Dämonisierte, die schreien. Also und erhebliche Emotionen, ja, also es war nicht so geordnet, es werden erhebliche Emotionen da unterwegs gewesen sein. Und die Boten des Johannes sehen das, und die Boten des Johannes, sie fragen Jesus, bist du wirklich der Messias, bist du wirklich der Sohn Gottes, bist du der, auf den wir warten sollen? Und Jesus sagt den Boten was ganz Interessantes. Er sagt ihnen, schaut euch um und berichtet Johannes, was ihr hier seht. Und dann sagt er einen Nachsatz, einen sehr persönlichen und bedeutungsvollen Nachsatz an Johannes. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert, wer keinen Anstoß an mir nimmt. Und Es ist eine harte Seite des Evangeliums, aber wir hören nichts davon, dass Johannes der Täufer befreit wurde. Wir hören nichts davon, ganz im Gegenteil. Er wurde den Kopf kürzer gemacht. Es ist schwer auszuhalten, und es ist eine ganz starke Spannung, zu sehen, dass die Kraft Gottes auf der einen Seite wirkt, und auf der anderen Seite, ich sag mal, noch nicht wirkt und noch nicht ankommt. Und es ist für uns, es stellt uns vor große Fragen. Natürlich, Gott, warum so und warum nicht anders? Aber ich kann dazu an der Stelle nur sagen, es ist etwas, es hängt mit dem Gottsein Gottes, mit seiner Souveränität, mit seinem Herrsein zusammen. Und letztlich heißt das Gott anbeten zu sagen, du tust und du lässt, was dir gefällt. Und ich nehme keinen Anstoß daran. Ich freue mich an dem, was du tust. Das, was du noch nicht tust, darüber klage ich und dafür bete ich. Aber ich bohre mich an dieser Stelle nicht fest. Und ich lasse mich an dieser Stelle und an dieser Frage nicht völlig verunsichern. Es ist einfach so, das Reich Gottes fängt an bestimmten Stellen an und es kommt nicht zu jeder Generation schon überall an. Jesus hat 12 Jünger erwählt, da war der Lichtkegel. Jesus hatte aber wahrscheinlich hunderte von Jüngern. Und es wird diese Frage gegeben haben in diesem großen Jüngerkreis. Warum Petrus? Warum der? Es wird diese Frage gegeben haben. Warum wirkt Gott, warum erwählt Gott diese Menschen, um mit denen was zu machen? Und da sind andere, die sind irgendwie nicht so ganz im Lichtkegel. Gott hat, Jesus hat immer alle im Blick gehabt. Er hat gesagt, geht hin in alle Welt bis zu den Enden der Welt. Gott hat alle Menschen auf dem Herzen. Er liebt alle Menschen gleich, aber er gebraucht manchmal einen bestimmten Kreis, um etwas zu demonstrieren und um sie in einer bestimmten Art und Weise zu gebrauchen. Und wir tun gut daran, wenn wir irgendwo auf einem konzentrischen Kreis weiter außerhalb stehen, wir tun gut daran, diese Mahnung Jesu zu hören. Nimm keinen Anstoß daran. Häng dich nicht dran auf, beiß dich nicht dran fest. Ich habe Angst davor, mit meinem Handicap im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Für euch habe ich schlechte Nachrichten. Genau das nennt das Neue Testament Glauben. Wenn man sich anguckt, was meint Jesus, wenn er sagt, dein Glaube hat dir geholfen, dann geht es einfach nur darum, dass Leute bereit waren, sich mit ihrem Zentrum der Aufmerksamkeit auch von Menschen zu stellen, wie ihr das jetzt getan habt. Das heißt, das ist Glaube. Also wenn ihr ein Modell für Glaube sucht, bitteschön. Vielen Dank. Der engste konzentrische Kreis. Ich freue mich an dem, was passiert. Auch da, sozusagen, das sage ich, predige ich jetzt mir selbst. Es ist schön, wenn wir uns an dem Wirken Gottes anderswo freuen, aber wir sollten immer wieder auch gucken, nicht zu viel uns in der Horizontalen bewegen, was tut Gott bei anderen, sondern immer wieder ganz persönlich vor Gott sein. Deshalb werden wir jetzt gleich, genau, stell dich selbst mit deinem Handicap in die Mitte. Jetzt hat gleich so in ungefähr 5 Minuten jeder die Gelegenheit, sich in die Mitte zu stellen, beziehungsweise hier nach vorne zu stellen und unter den Lichtkegel, unter die Kraftwirkung Gottes zu stellen. Ich erinnere noch einmal daran, am Ende des Tages war da in dieser Geschichte ein Mann, der eine geheilte Hand hatte, und das heißt, er war wieder werktätig, er war handlungsfähig, er konnte seinem Broterwerb nachgehen. Er konnte, in Anklang an letzten Sonntag, er konnte sein Bett morgens wieder machen. Er konnte Verantwortung übernehmen. Deshalb nochmal einfach der Gedanke, die Kraft Gottes will uns nicht in eine verstrahlte, fromme Parallelwelt saugen, sondern am Ende des Tages, die Kraftwirkung Gottes will uns handlungsfähig machen, dass wir unser Leben gestalten, dass wir unser Leben in die Hand nehmen, dass wir Verantwortung übernehmen. Darauf wirkt die Kraft Gottes. Zum Abschluss ein exemplarisches Gebet, ja, von Marco Michalczyk, ein Poetry, da bin ich gestern Abend nochmal drüber gestolpert. Es beschreibt eigentlich genau diesen Gebetsweg aus der kritischen Distanz. Gott, warum tust du das, was du tust, oder warum tust du bestimmte Sachen nicht, hin in die Mitte, dass jemand sagt, ich will mich ins Zentrum stellen, ich will mich von Gott gebrauchen lassen. Haben wir Ton? Cool.
Wo bist du? Kannst du mir nicht sagen, wo du bist? Denn ehrlich gesagt, manchmal sehe ich dich nicht. Ich wach schon mal am Morgen auf und bin mir nicht mal sicher, ob und wenn ja, was ich überhaupt noch glaub. Wo bist du? Nenn mich Schwätzer oder Ketzer, aber ich frag mich oft in meinem Leben. Ist es so, dass Gebete wirklich was bewegen oder bleiben die Worte an der Zimmerdecke kleben wie Spinnweben? Wo bist du? Und während ich nachdenkend dasitz, erreicht mich die Nachricht, dass ein Freund nicht mehr da ist. Panik, als klar ist, dass das real ist, und wie soll ich akzeptieren, dass sowas dein Plan ist? Sie sagen Unfall, manche Schicksal, andere Fügung, einige Zufall. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wo bist du? Ganz im Ernst, lässt du dich blicken im Schmerz oder überlässt du uns einfach uns selbst? Wo bist du? Hast du den ersten Menschen gefragt, als dieser die Entscheidung traf, nicht zu hören auf deinen Rat und Warnungen mit Füßen trat? Und vielleicht habe ich kein Recht zu fragen. Auch keinen Grund, mich zu beklagen, aber wenn du mich fragst, darf ich dann auch dich fragen, wo bist du? Und warum gibst du auf warum nie eine Antwort? Ich fand dort, wo sie mir Antwort versprachen, nur Schubladen. Vollgestopft mit Phrasen und weiteren Fragen, die allesamt die Sehnsucht und das Echo von wo bist du in sich tragen. Ich schalte den Fernseher an, um abzuschalten und muss so denken. Wo bist du an geschlossenen Grenzen, wo Menschen vor Kämpfen fliehen und in Wellen der Ablehnung ertrinken? Hochwasserpegel, Höchststand weltweit durch Tsunamis unserer Gleichgültigkeit. Du sagst, du bist der gute Hirte. Bist du dann da in Krisenherden und Kriegsgebieten? Wo bist du zwischen Granaten und Landminen und in dem Land mit Minen, in denen Kinderhände unseren Luxus garantieren? Wo bist du? Und ich ertappe mich dabei zu fragen, wie es die Psalmisten hinbekamen, nach verselangem Klagen am Ende deinen Namen groß zu machen, zu dir aufzuschauen und was übrig bleibt, ist dann Vertrauen. Irgendwie und ich frag mich wie. Klar, Glaube ist ein Überzeugtsein von etwas, das man nicht sieht. Aber manchmal wünsche ich mir umso mehr, es wäre umgekehrt und ich könnte unbeschwert sehen und greifen, was ich so nicht begreife. Und ja, mir geht es gut. Ich habe Millionen Gründe, dankbar zu sein, aber macht es das nicht umso schlimmer? Denn wenn das wirklich alles Segen und von dir gegeben ist, tut mir leid, warum ist der Segen dann so unfair verteilt? Darf ich das überhaupt sagen? Mir anmaßen, dich anzuklagen? Und hast du nicht gesagt, wer dich sucht, von dem lässt du dich finden? Irgendwie komisch, aber hast du nicht sogar gesagt, du bist in mir drin? Und vielleicht geht das auch wirklich zu weit. Weil meine Anklageschrift bereits beim Unterzeichnen meinen eigenen Namen schreit. Wo bist du? Hast du nicht gesehen, wo wir waren? Und wenn du doch kannst, warum hast du nichts dagegen getan? Beschämtes Erkennen, du könntest mich dasselbe fragen. Hast du uns nicht erwählt? Gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn das stimmt, wieso ist es hier dann nicht so hell? Und ich beginne zu begreifen, dass meine anfänglichen Fragen und Zweifel in Wahrheit die Antworten sind. Dass jede Not, die ich sehe, mich einlädt, ihr zu begegnen. Oh, was für ein tiefes Geheimnis, dass der Schöpfer des Universums in mir, der so klein ist, daheim ist. Wo bist du? Du lebst in mir und willst durch mich Menschen begegnen. Hoffnung säen, damit sie Hoffnung sehen. Und das klingt so verstandübersteigend extrem und trotzdem auch so wunderschön. Lass mich mit deinen Augen sehen, auch wenn das heißt, ich sehe oft nichts vor lauter Tränen. Sind wir nicht dein Leib, deine Körperteile? Also lass uns doch deine Hände sein, die helfen und die Wunden heilen. Füße, die herbeieilen, um Frieden zu verbreiten. Und Arme, die sich weit öffnen, um die willkommen zu heißen, die wo sie daheim waren und nicht bleiben können. Lichter der Welt, Feuerzeuge, Taschenlampen und Flutlichter. Die Frage ist nicht, wo ist er? Sondern wo sind wir? Wo bist du? Und sehe ich zu oder lasse ich zu, dass am Ende des Tages meine eigene Frage zu mir spricht? Vielleicht wie für mich in einem Gedicht, vielleicht auch nicht. Was am Ende bleibt, ist die Frage, wo du bist.
Also egal, wo du bist, wo du dich einsortierst, möchte ich dir Mut machen, komm in die Mitte. Also, es meldet sich jetzt schon ein anderer Hunger, ich weiß. Ja? Trotzdem, hab nochmal den Mut, dem Hunger nach Gott 10 Minuten, Viertelstunde Raum zu geben. Also, jetzt werde ich hier das Zeug wegräumen. Ihr könnt nach vorne kommen, ihr könnt euch hier hinstellen. Genau. Und dann werde ich ein Gebet sprechen und wir warten. Okay, wir glauben, dass wenn wir den Heiligen Geist einladen im Namen Jesu, dass dann auch der Heilige Geist wirkt. Und dass der Heilige Geist eine gute Gabe ist und wir verzichten darauf, irgendetwas aus Verlegenheit zu tun, weil wir vielleicht ja nichts mehr in der Hand haben. Wir wollen diesen Sabbatmoment jetzt wirklich aushalten. Ja, ich lade euch ein, wieder, dass ihr Hände ausstreckt, einfach als äußerer Ausdruck einer inneren Haltung, dass ihr empfangsbereit seid.